Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Ricky Reck.
In der bunten Welt der Podcast sticht verkocht und abgedreht von Koch Recki Reck und Fernsehmann Daniel Täger als wahres Juwel hervor. Diese beiden Charismatiker bringen frischen Wind in die kulinarische Unterhaltung und vereinen Fachwissen mit spritzigem Humor. Von der ersten Episode an wird klar, hier wird nicht nur gekocht, sondern auch erzählt. Recki teilt seine leidenschaftlichen Einblicke in die Kunst des Kochens, während Daniel charmant und schlagfertig über sein Leben als Fernsehmann erzählt. Ihre Chemie ist unüberhörbar und sorgt dafür, dass jede Episode wie ein herzhaftes Mahl serviert wird. Spannend, unterhaltsam und immer mit einer Prise Witz. Besonders bemerkenswert ist die Vielfalt der Themen. Von saisonalen Rezepten über spannende Küchen und Fernsehmythen bis hin zu persönlichen Anekdoten aus dem Leben der beiden Hosts. Sie schaffen es, selbst die alltäglichsten Zutaten in ein neues Licht zu rücken und ihre Zuhörer zum Ausprobieren und Experimentieren zu inspirieren. Verkocht und abgedreht ist nicht nur ein Podcast, sondern ein Erlebnis für alle, die Kochen und Fernsehen lieben oder einfach nur neugierig auf die Geheimnisse der Küche sind. Die Mischung aus Leidenschaft, Fachkenntnis und Humor macht jede Episode zu einem Fest der Sinne. Ein absolutes Must hier für alle Foodies und Unterhaltungsliebhaber.
Das geht runter wie Öl.
Mir versagt die Stimme, ich habe ein wenig Tränen in den Augen.
Und hiermit begrüßen wir alle zur Hörstaffel, zur 184. Folge von Verkocht und Abgedreht. Ich bin so froh, dass Recki Reck vor mir sitzt. Ich habe meinen Introsatz jetzt vollkommen verheddert, weil wir einfach ganz anders einsteigen. Ich freue mich aber, da zu sein und habe eine richtig gute Laune, eine gute Rezension über uns gefunden zu haben.
Ja.
Es geht, guck mal, es geht doch auch anders.
Es geht auch. Ja.
Oder? Und jetzt auch da nochmal dazu gesagt, ich habe tatsächlich nur ein Wort in der ChatGPT-Anfrage geändert. Ne? Mhm. Nämlich vernichtend zu positiv, glaube ich.
Ja.
und es kommt Balsam für die Seele kommt hinten raus. Ist es nicht schön?
Ist es nicht schön. Was künstliche Intelligenz alles zu leisten vermag.
Tatsache.
Jetzt so, müssen wir natürlich, also künstliche Intelligenz, USA. Es gibt ein Thema, das dürfen wir heute nicht ansprechen.
Nein, die USA hat ein neues Staatsoberhaupt.
Richtig. Das Problem ist nur, dass wir vor dem Ergebnis dieser Wahl diesen Podcast aufgezeichnet haben und wir wissen tatsächlich nicht, ob Trump gewonnen hat oder Kamala gewonnen hat.
Kamala. Ja, das ist natürlich jetzt ein Problem. Da können wir jetzt einfach gar nicht drüber reden, wie es denn ausgegangen ist.
Genau. Es ist fast auch tragisch, dass wir jetzt, wo ihr alle wisst, was Sache ist, wir es nicht tun.
Und vielleicht ist es gerade, also deswegen muss man das ansprechen, vielleicht ist es gerade vollkommen vermessen, überhaupt einen Podcast zu machen, der sich nicht damit beschäftigt. Aber wenn es denn so ist, dann, also ist ja jetzt so, weil.
Ja, mal sehen, was die künstliche Intelligenz bei der nächsten Rezension dazu sagt.
Ja.
Thema komplett verfehlt. Aber was sollen wir machen?
Guck mal, aber das ist ja jetzt ein Thema, das muss man ansprechen. Ich werde hingegen öfter mal in Bezug unseres Podcasts darauf angesprochen, warum habt ihr das nicht angesprochen oder nicht da oder darüber geredet? Mhm. So, zuletzt war das nämlich zu dieser Thematik, Thomas Gottschalk bringt sein Buch, wie ist es, ungefiltert raus.
Ja.
Reist durch die TV-Landschaft, um sein Buch vorzustellen und stieß ja auch, also deswegen, ich will das nicht erzählen, weil wir haben es ja extra quasi nicht erzählt. Ja. So, weil warum? Weil sich jeder, und ich glaube auch jeder Podcast außer uns, das Maul darüber zerrissen hat und seine Meinung dazu getan hat. Und es gibt manchmal so Themen, so habe ich das zum Beispiel, deswegen spreche ich die hier nicht an, weil ich denke, ich kann da nichts Weiterführendes zu sagen. Alles, was man darüber sagen kann, ist einfach schon gesagt worden.
Ja, das ist der Tatsache geschuldet, dass wir wöchentlich podcasten und nicht täglich. Mhm. Und in so einer Woche kann echt viel passieren.
Ja, ja, und, aber, ne, aber weil ich, wie gesagt, ich werde manchmal darauf angesprochen, so, das müsst ihr mal bringen. So, nee, ja, ja, ja. Müssen wir nicht, weil das ist vorbei. Das ist schon 60 Mal gebracht worden. Ja. Und warum soll man das nochmal aufkochen?
Ja, genau. Ja, ja.
Also das mal zur Erklärung, warum wir hier nicht jedes medienrelevante Thema irgendwie mal ansprechen, weil ich habe auch
keine. Wir können und müssen nicht jede Sau durchs Dorf treiben.
So, und wir suggerieren es zwar, aber ich zum Beispiel habe überall eine Meinung zu. Ja. So, das soll eigentlich auch mal gesagt werden. So. Sag mal, ich habe dich letzte Woche so abrupt abgebrochen, da wolltest du ein Wien oder was wolltest du vortragen?
Genau, weil in der letzten Woche nämlich Asterix und Obelix 65 geworden sind.
Beide zusammen?
Beide zusammen und alleine.
Sag mal, ganz wie alt ist Asterix? Also jetzt abgesehen von, dass es den schon seit 65 Jahren gibt, aber wie alt ist Asterix?
Du meinst in dem ja. Comic.
Also ist der im zeugungsfähigen Alter, ja, ne?
Ja, ja. Also darüber ist tatsächlich spekuliert worden. Mhm. Ähnlich wie bei der Familie Donald Duck. Mit Tri, Trick und Track und dem Onkel Dagobert und das Verhältnis zwischen Donald und Daisy und so weiter und so fort. Das ist alles so ein bisschen unklar. Es sind ganze Bücher drüber geschrieben worden.
Da habe ich übrigens letztens ein wahnsinnig geiles eine Kopie aus irgendeinem Donald Duck Comic gesehen. Da sitzt Donald mit den drei, wie heißen die, Tick, Trick und Track am Essenstisch und weißt du, was die essen? Hähnchen. Hähnchen. So, das fällt einem ja, als Kind nicht auf, aber als Zeichner und Autor hat man das ja sehr, sehr bewusst so gemacht. Ne?
Ja, sicher.
Sehr, sehr guter Humor. Mhm. So, aber jetzt sag mal, wie alt ist jetzt Asterix?
Ja, also ich vermute und es wird vermutet, dass Asterix und Obelix so im Alter von circa Ende 30 bis 40 sind. Noch unverheiratet natürlich.
Mhm. Ich hätte jetzt jünger geschätzt. Eher so um die 30.
Hm. Ja, wobei.
Also hier, Miraculix heißt der Druide, ne? Mhm. Der ist ja so ganz klar in seinen 70ern.
Ja.
So, da ist er.
Dann gibt es aber noch den ältesten Druiden von Gallien, der noch wesentlich älter ist als Miraculix.
Ach so, der immer rumgetragen wird, meinst du?
Der kommt, glaube ich, nur in einer Folge vor, also in einem Heft. Ich habe vergessen, wie der heißt. Rumgetragen wurde der nicht. Aber der müsste ja dann mindestens 90 oder 100 sein.
Ja, warum nicht? Warum nicht? So, egal, das hatte eigentlich überhaupt gar nichts mit deinem Wen oder was zu tun.
Nee.
Wen oder was gibt es wirklich?
Du kennst vielleicht ein paar der Gallier auf Deutsch, aber kennst du die Namen aus der englischen Übersetzung? Ich meine, das Original ist Französisch und die Namen sind alle teilweise völlig anders übersetzt worden.
Echt?
Oder übertragen worden.
Obwohl, ja, stimmt, klar, so der Fischverkäufer heißt ja Verleihnix, das wäre ja...
Ja, genau.
Ja, okay. Mhm.
Und in der englischen Übersetzung sind die Namen zum Teil noch viel origineller und deswegen habe ich die mal rausgesucht. Mhm. Und gebe dir 6 Namen und du musst raten, wer das ist.
Okay.
Und eins davon habe ich mir ausgedacht. Fangen wir an mit Cacophonix oder muss ich Englisch aussprechen? Cacophonix.
Mhm.
Oder Cacophonix.
Ja. Mh.
Der nächste ist Vital Statistics.
Mhm.
Der nächste ist Dogmatics.
Mhm.
Dann haben wir Fully Automatics.
Mhm.
Dann haben wir Geriatrics.
Geriatrics?
Geriatrics.
Mhm.
Und zu guter Letzt Magic Mix.
Was?
Magic Mix.
Ach, Magic Nix, oder?
Magic Mix. Wie mixen.
Also. Ja, sagen wir mal so. Boah, jetzt muss man so.
Auf manche könntest du kommen.
Ja, die Frage ist nur, man muss den Humor ja jetzt auch übersetzen, weil Magic Mix könnte ja ohne weiteres Miraculix. Wie heißt der Druide? Mein Gott, doch Miraculix.
Miraculix.
Also das könnte der ja sein, weil der ja den Zaubertrank zusammenmischt und deswegen Magic Mix. Ja. Also die Frage ist jetzt, ob das der Humor ist oder ob du, also das ist jetzt etwas schwer greifbar, muss ich sagen.
Ja,
ja. Und Cacophonix. Ach, das ist aber jetzt auch alles schwierig. Was war der eine? Dogmatics, ne?
Dogmatics.
Und Fully Automatics.
Fully Automatics.
Was soll der denn sein?
Wenn dir die Dorfbewohnernamen geläufig sind, könntest du auch da drauf kommen. Aber ich muss sagen, der ist schwierig.
Boah, ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt nicht so ein Asterix-Ultra, ne? Ich mache jetzt wie bei Schiffe versenken. Ich schieße jetzt einfach so drauf los.
Ja.
Sag mal, also keine Ahnung, Fully Automatics, sage ich jetzt mal, ist erfunden.
Nee, Fully Automatics ist Automatics, der Schmied.
Boah, guck mal, scheiße, das weiß ich nämlich zum Beispiel nicht. Hm. Hätte ich nicht gewusst, dass der so heißt.
Ja.
So, dann Cacophonix.
Nee. Aber wer im Dorf ist verantwortlich für die Kakophonie?
Wie heißt der? Der Barde.
Der Barde, dem sie immer das Maul verbieten.
Ja, wie heißt der? Trubadix.
Trubadix.
Ah, aha.
Der heißt auf Englisch Cacophonix.
Wie war das denn mit dem Vitalstatistics?
Vital Statistics?
Was ist das, der Arzt oder was?
Da kannst du nicht drauf kommen, das ist der Häuptling. Majestics.
Hä, okay. Ja, ich schieß weiter. Dogmatics.
Da kannst du drauf kommen. Ist sogar ziemlich einfach.
Ach, Doc.
Doc. Oh. Idefix, genau.
Ja gut, dann bleibt ja jetzt nur noch das vorletzte. Geriatrics.
Geriatrics ist Methusalix, der Dorfälteste.
Ach, sag mal, dann ist Magic Mix jetzt falsch, oder was?
Ja, Magic Mix habe ich mir ausgedacht.
Guck mal, das war mal ja meine allererste Intuition, ja. Ne? Dass man da jetzt den Übersetzungshumor hätte haben müssen.
Ja, das ist so einfach, genau.
Ah.
Also Miraculix heißt...
Aber wenn du Dogmatics mir buchstabiert hättest mit D-O-G, dann wäre ich drauf gekommen. Ich habe natürlich natürlich hier mit C geschrieben, ne?
Ach so, ja. Ich wollte es dir nicht so einfach machen. Miraculix, der Druide, heißt im Englischen Getafix.
Mhm.
Also sich einen Schuss abholen.
Ah. Mein Gott. Ja, aber das ist genau, ich meine, ne, so englischer Humor hat ja zum Beispiel auch so seine Feinheiten. Mhm. Hier und da nehmen wir mal die Feinheiten der Monty Pythons, man muss ja die Metaebene in der Plattheit der Witze erkennen.
Genau.
Also, ja. Weil der offensichtliche Witz ist ja super platt, aber ja. es gibt da ja immer noch diese Metaebene und die musst du ja einmal haben, um das überhaupt lustig zu finden. Weil wenn du nur eine Person siehst, die da mit Kokosnüssen ein Pferd simuliert, dann ist ja, sagen wir mal, nicht lustig.
Nee, das stimmt. Das stimmt. Zum Teil kommt dann noch eine sprachliche Ebene dazu, die in der Übersetzung verloren geht. Deswegen ist Monty Pythons in der deutschen Übersetzung nicht so lustig.
Hm. Ja, kann ich verstehen. Glaube ich. Ich habe irgendwann mal dieses, boah, das war von John Cleese, so eine Fernsehserie in so einem Hotel.
Ja, ja, Fawlty Towers.
Fawlty Towers, genau.
Ist eine die, Kultserie.
Die habe ich mal im Original mit Titeln gesehen und das war schon ziemlich witzig.
Ja, das ist teilweise, also in den 70ern teilweise, ist das nicht mehr so politisch korrekt. Also heute dürfte man sowas nicht mehr drehen. Aber ja. wenn man nicht empfindlich ist, es ist wesentlich besser noch als Monty Pythons und ein Fisch namens Wanda oder so.
Auch gut, der Film.
Ja. Ja.
Ich mach mal die Kategorie hier zu.
Das war Wen oder was gibt es wirklich?
Eigentlich hatte ich nämlich auch ein Wen oder was vorbereitet, aber egal, das nehme ich jetzt für nächste Woche mit.
Ja.
Ich hätte, haben wir schon ewig lange ja nicht mehr gemacht, habe ich endlich mal wieder ein, wo haben wir es? Hier.
Kommen wir zur Rubrik, weiß er es nicht oder weiß er es doch? Frag den Eifelkoch.
Endlich mal wieder Fragen an den Koch.
Ja.
Vorweg habe ich mitgebracht, mal ganz kurz ein paar Zahlen. Die fand ich ganz interessant, habe ich in so einer, wie heißen die, ZDF Besseresser. Die haben noch so eine Serie, wo auch Sebastian Lege manchmal so Produkttests und so
macht. Ja, ja, ja.
Und da haben die ausgerechnet, was es für den Endkunden auf dem Teller bedeutet, wenn Convenience-Produkte benutzt werden oder nicht.
Ja.
Und in dem Fall ging es um so Backfisch. Und dann ist das natürlich ganz interessant, wenn man vorne reingeht mit dem Convenience-Produkt mit 1,22 Euro gegenüber dem frischen Produkt mit 2,78 Euro. Ja. Das sind jetzt 1,50 Euro Unterschied, ein bisschen mehr als das Doppelte. Aber was dann jetzt mit den Zahlen, die dahinter kommen, passiert. Weil dazu haben wir 5,76 Euro zu 6,20 Euro Betriebskosten. Dann haben wir die dadurch steigenden Personalkosten von 6,18 Euro zu 6,61 Euro. Also immer Convenience gegen frische Produkt.
Ja.
Die Mehrwertsteuer, die dann von 2,51 Euro auf 2,96 Euro alles zusammengerechnet steigt. Dann kommen wir auf einen Unterschied von zusammengerechnet 15,67 Euro zu 18,55 Euro. Das heißt, wir kommen hinten raus jetzt auf einen Preisunterschied von 3 Euro. Und da reden wir jetzt ja nur über das Stück Fisch.
Ich weiß noch nicht ganz, worauf du hinaus willst. Im Verkauf, im Restaurant?
Richtig, genau. Also es geht um den Vergleich zwischen, setzt man vor, also wie sehr lohnt es sich, vorne Convenience-Produkte einzusetzen?
Okay, ja.
Weil, was ich meinte, vorne sind es nur knapp 1,50 Euro Preisunterschied.
Ja.
Aber hinten raus, weil es einfach mehr Arbeit ist, mehr Betriebskosten, mehr Mehrwertsteuer, hinten raus sind das dann schon weit über 3 Euro Unterschied.
Ja.
Für den Gast. Und da ist jetzt noch keine Beilage bei und gar nichts.
Mhm.
Und dass sich das dann trotzdem das lohnt, für einige Betriebe komplett auf Convenience zu setzen, das wundert mich.
Das lohnt sich vor allem für größere Betriebe. Also eine kleine Küche mit 2-3 Mann, da fallen die Lohnkosten nicht so hart ins Gewicht.
Naja, aber stell dir mal vor, du kommst in ein Restaurant, was so die Größe vom Freistaat Eifel hat und da ist ein Fischgericht auf der Karte. Und jetzt sagen wir mal, die Beilagen sind komplett gleich, aber du kannst dann wählen, ob du frischen Fisch oder Convenience-Fisch haben möchtest.
Ja.
Und das sind 3 Euro Unterschied. Wer würde denn die 3 Euro nicht bezahlen?
Das weiß ich nicht.
Meinst du, es gibt Leute, die sagen, dann esse ich den TK-Fisch in einem Restaurant?
Das wird ja so nicht gesagt, sondern du hast ja nur den Vergleich, du gehst von Schautafel zu Schautafel und in Restaurant 1 kostet das Schnitzel 12,90 Euro und in Restaurant 2 kostet das Schnitzel 16,90 Euro. Auf beiden Karten steht nur Schnitzel Wiener Art.
Mhm.
Und da denkt sich der potenzielle Gast nicht, wenn die 16 Euro dafür nehmen, dann ist das bestimmt selbst gemacht. Und wenn die nur 12,90 Euro dafür nehmen, dann ist das bestimmt Tiefkühlkost und wird nicht selbst gemacht. So denkt der Gast nicht.
Ja, unterschätzt das nicht. Also wenn ich ein Schnitzel Wiener, ein Wiener Schnitzel für 12,80 Euro mit Beilagen auf der Karte sehe, dann weiß ich sehr wohl, dass das kein handgemachtes, eben paniertes Schnitzel ist.
Weil du informiert bist.
Meinst du?
Für den Durchschnittsgast ist das so, wie wenn du von Tankstelle zu Tankstelle fährst. Na, der Sprit echt? Ist überall der gleiche.
Echt? Glaubst du?
Im Großen und Ganzen ja. Es gibt natürlich Gäste, die viel Wert auf gute Qualität legen und die würden erst gar nicht stehen bleiben bei einer Speisekarte, wo das Schnitzel für 12 Euro oder 13 oder 14,90 Euro drauf ist. Die gibt es natürlich auch zum Glück noch, sonst gäbe es nämlich meinen Laden nicht.
Okay, aber deswegen meintest du gerade dann wahrscheinlich deswegen in größeren Läden, ne? Dass sich da Convenience-Produkte lohnen, weil diese Aufmultiplizierung über Lohn, Betriebskosten, Raumkosten, wobei die Raumkosten erhöhen sich ja nicht jetzt bei Convenience, wobei, Convenience brauchst du ja mehr Tiefkühltruhen.
Du brauchst mehr Tiefkühltruhen, das stimmt. Du brauchst tatsächlich mehr Lagerfläche.
Naja gut, aber das wird dann ja jetzt gegen die Zahlen sprechen. Aber im Prinzip steigen alle Kosten, sobald du frisch Sachen zubereitest.
Klar. Nur in so einem kleinen Laden wie meinem steigen die Kosten nicht so extrem wie bei einem großen Laden. Wenn 17 Köche mit einem höheren Lohn arbeiten, verbrennen die natürlich viel mehr Geld, wenn man so will, als wenn du das alles extern machen lässt und preiswertes Convenience-Zeug einkaufst.
Ich sage übrigens Convenience immer falsch.
Wieso?
Ich mach hinten immer ein D. Convenience.
Ach so.
Sag ich immer.
Ist mir noch nicht aufgefallen.
Nee, aber ich weiß, dass ich es falsch sage. Das ist einer dieser Worte, die ich bewusst immer falsch sage. Oh. weil ich es mir irgendwann mal. Irgendwann habe ich festgestellt, dass ich es falsch sage und dann dachte ich, jetzt ist es auch zu spät. So, kommen wir jetzt endlich zu Frag den Koch. Es war letztens schon wieder im Internet so ein Video ist viral gegangen. Ich glaube über TikTok, aber. Die dann so richtig viral gehen, die verlassen dann ja auch die eigentliche Plattform, weil ich treibe mich jetzt nicht so oft bei TikTok rum. Und da war mal wieder so ein Mädel, was sich selbst dabei gefilmt hat, wie es einen Heulkrampf bekommen hat, weil die von einem Bewerbungsgespräch gekommen ist. Das gab es vor einem halben Jahr oder so schon mal. Ein Heulkrampf darüber bekommt, dass sie dann, also weil die dann die Realität hat, die hat nur 30 Urlaubstage, die hat nur so und so viel Geld und 30 Urlaubstage und die heult und hat einen Heulkrampf. Und ich habe gehört, 30 Urlaubstage sind auch noch viel. So, und steigert sich vollkommen in diese Realität rein, dass sie jetzt arbeitet irgendwann und ja gar keine Freizeit mehr hat und sagt, ich muss dann ja morgens aufstehen und dann bin ich bei der Arbeit und dann komme ich zurück und es ist dunkel und dann gehe ich einkaufen und dann gehe ich ins Bett und dann schlafe ich und dann muss ich ja wieder arbeiten. So, das ist ja diese Generation. Ne? Schnitt, wo siehst du Gastro in 10 Jahren, wenn das so weitergeht?
Ich hege insgeheim die Hoffnung, dass diese Mentalitätsentwicklung irgendwann wieder so eine gegenläufige Richtung annimmt. Das heißt, die Generation, was immer nach Generation Z kommt, wird anders denken.
Omikron. Und
wird auch, ja.
Oder wie war das damals? Genau.
Die werden anders denken müssen. Also wir müssen davon ausgehen, dass aus der Generation Z extrem wenige Leute zum Beispiel sich selbstständig machen werden. Also im Verhältnis zu vorhergehenden Generationen.
Definitiv, weil da muss man ja richtig eventuell auch mal weniger als 30 Urlaubstage im Jahr in Anspruch nehmen.
Richtig, dafür muss man nämlich richtig reinhauen und die Lebensqualität ist vielleicht für ein Weilchen nicht so geil. Dafür hat man, wenn man Glück hat, dann irgendwann später mehr Kohle in der Tasche. Aber So weit denken die nicht. Und mich hat auch bei der Recherche, wir kommen später nochmal zu unserer neuen Kategorie Okay Boomer, zu typischen Sprüchen, bei der Recherche über die über so typische Boomer-Einstellungen ist mir aufgefallen, dass da sehr viel kommentiert wurde von der Generation Z, die sich alle total darüber aufgeregt haben, über alles, was mit einer, sagen wir mal, hohen Arbeitsmoral zu tun hatte. Mhm. Mhm. Überhaupt kein Verständnis dafür.
Ja, ich meine, wir haben da ja schon oft drüber gesprochen, aber dieses Video hat mir nochmal so ein bisschen gezeigt, so, also das ist ja nicht nur eine Einstellung, sondern das trifft die körperlich.
Ja.
Das sind körperliche und seelische Schmerzen, die die erleiden, wenn die irgendwann mal vor der Realität stehen. Alles klar, jetzt geht's los.
Mhm. Ich fürchte, und die
wie bei allem sind leiden. Das natürlich Extreme. Mhm. Ja, das sind Extreme, aber so, es zeichnet sich einfach überall ab. Und deswegen frage ich dich jetzt als Gastronom, oder ich hätte mich auch selber als Fernsehmann fragen können, weil das sind Berufszweige, die ja ein gewisses Maß von, ja, ich will es nicht selbst auf Opferung verlangen, aber man muss ja schon hier und da anders flexibel oder belastbarer sein als
ja.
In der Bank.
Genau. Hm? Ja, ich sehe, dass die Gastronomie in den nächsten 5 Jahren ich wollte gerade sagen, echte Probleme kriegen wird, aber die haben wir ja jetzt schon.
Ja.
Also es werden viele gute Gastronomien schließen.
Ja, oder glaubst du, dass sich Gastronomie, also im das hat jetzt nicht unbedingt was mit der Generationssache zu tun, aber Fernsehen ist ja, ändert sich ja auch gerade. Fernsehen ändert sich mit ganz großen Zügen, ja, oder ist schon vorangeschritten vom Linearfernsehen ins Streaming. Mhm. Und ändert ja damit schon einer dieser Grundpfeiler von Fernsehen, nämlich diesem Live-Charakter. Der ist einfach weg, aber ist jetzt aufgefangen durch ein anderes Standbein, nämlich ich kann es haben, wann ich will. Und ich kann Pause drücken, wann ich will. Was jetzt, ob es jetzt besser oder schlechter ist, aber es ist ein kompletter Wandel da drin. In der Gastronomie kannst du, also deswegen frage ich, was willst du wandeln?
Ja, du kannst dich nicht woanders hin verlagern. Das heißt, im Grunde schon. Aber irgendwann werden die Generation Z-Leute, die dann voll im Berufsleben stehen, merken, dass sie auch für Geld arbeiten müssen und wollen ein bisschen was vom Leben haben und werden feststellen, dass diese ganze schöne Gastronomie, die es gibt, nicht mehr existiert.
Also das wäre ja so ein Ding. Man könnte ja jetzt sagen, alles klar, alles geht jetzt Richtung Systemgastronomie. Es gibt
volle Kanne.
Systemhäuser, die nach Plan XY arbeiten, wo abgearbeitet werden kann.
Ja.
Also das wäre ja so eine Richtung.
Also inzwischen stellt die Küchentechnikindustrie Geräte her, da kannst du Schimpansen dran stellen. Mhm. Also so ein moderner Kombiofen für die Gastronomie, da brauchst du keinen Koch mehr für. Das ist alles einprogrammiert. Irgendeiner, der Chef, wer immer das ist, der Besitzer, der Geschäftsführer, programmiert die Herstellungsprogramme ein. Irgendeiner muss noch die Zutaten bereitstellen und einer, der den Ofen bedient, muss das Zeug da reinschieben und 3 Knöpfe drücken. Mhm. Das ist Systemgastronomie.
Ja, aber dann kannst du ja auch überall heiße Hexe-Automaten aufstellen.
Im Prinzip schon.
Das geht
qualitativ besser, aber...
Kennst du noch heiße Hexe früher
aus
dem Schwimmbad?
Oder von der Tankstelle.
Warum gibt es das eigentlich nicht mehr? Das war doch, ich meine, das war scheiß Fraß, aber das war doch im Prinzip ein super Konzept, oder?
Ja, ich glaube, das hat sich überlebt, weil es inzwischen so viele Fastfood-Schuppen an jeder Ecke gibt, dass das... Es lohnt sich einfach nicht mehr, so einen Scheiß anzubieten. Das war ja wirklich noch schlechter als Pommesbude.
Ja. Ja, das war doch so ein System, dass ich, keine Ahnung, Person, also Schwimmbadbetreiber XY, so einen heiße Hexenofen-Automaten gekauft hat und den einfach hinten nur mit Ticker-Packungen befüllt hat. Und die wurden dann vorne als Automatprinzip Ja, da nee, das war gar kein Automat, sondern nee, das wurde schon von einer Person bedient. Ne?
Das war eine Mikrowelle.
Mikrowelle war das?
Ja. Geil. Das kam auch auf mit den ersten bezahlbaren Mikrowellen. Da hatte plötzlich jede Trinkhalle und jede Tankstelle hatte plötzlich heiße Hexe im Programm.
Das ist geil. So, zweite Frage. Wenn du in den Urlaub fährst und du weißt, du fährst in eine Ferienwohnung mit Küche.
Mhm.
Was für ein Werkzeug oder nimmst du zum Kochen mit? Werkzeug oder Gewürze oder?
Wenn ich fliege und wenn ich nur für eine Woche fliege, wie ich das in den letzten Jahren gemacht habe, nehme ich gar nichts mit. Weil ich dann in der Woche auch nicht kochen werde.
Okay.
Wenn ich mit dem Auto fahre, beziehungsweise auch ein bisschen länger weg bin, dann, wenn es geht, zwei Messer und sonst eigentlich nichts.
Mhm.
Weil ich gucke mich um, was es da vor Ort gibt und es ist ja meistens irgendeine interessante Gegend, wo es geile Sachen gibt und dann gehe ich da mal einkaufen.
Ja, ja, gut, aber ich meine tatsächlich an Werkzeug, also so eine Ferienwohnung ist ja per se an Werkzeug erstmal beschissen ausgestattet.
Ja.
Also ein Messer ist ja Pflicht, dass man das mitnimmt, wenn es, wie gesagt, wenn man nicht gerade fliegt. Aber ich gehe ja da manchmal auch so, also wenn ich weiß, ich fahre irgendwo hin, wo ich dann auch kochen werde, dann gehe ich auch wirklich einen Schritt weiter und nehme noch so zwei, drei andere Utensilien mit, ne?
Was denn?
Ja, zum Beispiel ein gutes Brett.
Okay.
Ich habe eine Knoblauchpresse, auf die ich sehr ungern verzichte, weil die ziemlich geil ist. Und kennst du Scheiße? Also du benutzt keine Knoblauchpresse, ne?
Seltenst.
Dann Pfeffermühle. Ganz klar. Mm.
Also, weil ja, die habe ich schon oft vermisst, das
stimmt. Also es ist nicht viel, aber es gibt so Sachen, die müssen mit. Also, das ist dann lieber eine Unterhose da lassen, wenn kein Platz mehr ist. Ja, letzte Frage. Da würde mich mal interessieren, weil es gibt ja im Prinzip bei allem, was man in der Küche benutzt, würde ich jetzt mal fast behaupten, teurer gleich besser.
Oder bis zu einer gewissen Grenze.
Ja. Bis zu einer gewissen Grenze. Ich bin auf die Frage gekommen, weil ich, als ich letztens beim Friseur war, wurde mir die Frage gestellt, was glaubst du, wie teuer so eine Schere ist? Mhm. Und ich meine, du hast jetzt nicht so viel Berührungspunkte, aber was glaubst du, was kostet eine gute, also jetzt keine Einsteiger, aber was kostet eine gute Friseurschere?
Boah, ich schätze 250 Euro.
Nee. Nee? Ich war auch so in der Region. Aber so eine Schere, auf die man sich, also was jetzt nicht das Topmodell ist, aber die was auf sich hält quasi, das sind so 800 bis 1000 Euro.
Boah.
Krass, ne?
Boah.
Ja. Aber die hält dann auch ein paar Jahre, habe ich mir sagen können. Also das ist dann nicht so, dass die fürs Leben ist, ne? Aber die hält dann auch ein paar Jahre. Nee, und deswegen bin ich auf die Idee gekommen, so in der Küche, bei was in der Küche, ist es scheißegal, was für eine Qualität das ist.
Boah.
Also ich werfe mal als Beispiel rein, was ich jetzt glaube. Ich glaube Salz. Ich glaube, Salz ist scheißegal, ob das jetzt 19 Cent kostet oder 4 Euro.
Bei Salz will ich den Unterschied nicht preislich machen, sondern was das für eine Art von Salz ist. Also mehr Salz ohne Zusatzstoffe oder normales Salz aus dem Supermarkt oder aus der Metro. Mehr Salz ist nicht viel teurer, aber wesentlich besser.
Da fällt mir gerade ein, du hast mir doch kürzlich so ein Glas Salz mitgebracht, ne?
Ja.
Das ist ein Salz ja ohne so Rieselhilfe.
Genau.
Ne? Und ich habe tatsächlich das Gefühl, wenn ich das jetzt immer mal benutzt habe, das ist salziger als das Salz vom Aldi.
Ja.
Sonst habe ich immer dieses Salz vom Aldi aus dieser Packung, weißt du, die man so rauskippt.
Ja, klar.
Die ist Jodsalz. Ich hab das Gefühl, ja, genau. Und ich habe immer das Gefühl, dein Salz ist salziger.
Es ist salziger, das stimmt. Das ist nicht raffiniert. Das heißt, erstmal ist das nicht mit Rieselhilfe versetzt, was ja allein schon, glaube ich, 8 oder 10% ausmacht. Und es enthält viel mehr Mineralien.
Aha, okay, krass.
Und die Mineralien selber haben ja auch einen Geschmack. Mhm.
Gut, aber zurück zur Frage. Wo ist die Qualität egal? Also, wir reden natürlich jetzt nicht von schlechte Qualität, sondern so Tafel. Wie nennt man Tafelqualität? Wo Tafelqualität für eine gute Küche immer noch komplett ausreichend ist. Mehl, Öl.
Sagen wir mal, ich wollte gerade aufs Öl zu sprechen kommen. Und zwar nicht das Salatöl oder das gute Olivenöl, das beim Braten sowieso verbrennt, sondern du brauchst tatsächlich zum Anbraten ein einfaches Öl mit einem hohen Rauchpunkt. Und da ist das scheißegal, ob das jetzt von irgendeinem teuren Markenanbieter oder vom Discounter kommt. Das ist wirklich egal.
Ich dachte, du kommst jetzt mit so einer Produktliste raus. Aber scheint gar nicht so einfach zu sein, ne?
Nee, viel ist das nicht, muss ich sagen. Also, es gibt immer mal wieder so Sachen,
Fleisch, die natürlich. Man. Also das Fleisch ist, glaube ich, auch. Ich meine, das ist auch vollkommen egal, ne?
Ja, völlig. Komm, ob Katze oder Ratte ist völlig egal.
Also, da ist nicht nur ein Nasenloch im Stall gefragt, sondern wegen mir auch noch übereinander gestapelt.
Ja, klar.
Dann sind die Schnitzel von unten wenigstens schon mal so ein bisschen angedrückt.
Ja, sicher, das ist doch viel besser. Es gibt immer mal wieder Produkte, die gibt es nicht in Gastroform. Zum Beispiel Butter. Man sollte meinen, dass man für die Gastronomie Großpakete Butter kaufen kann, aber die gibt es nicht. Was? Also nicht in Deutschland. Ich weiß, dass es die anderswo gibt. Aber in Deutschland gibt es nur die kleinen 250 Gramm Pakete Butter.
Nein. Also ja. Das gibt doch sogar im Großmarkt gibt es doch sogar so Gouda-Blöcke, die so,
ja,
so 60 mal 40 Zentimeter groß sind. Wie, und das Butter gibt es nur im 250 Gramm.
Ja.
Nee. Warum?
Und da ist das scheißegal, weil die gute französische gesalzene Butter aus der Normandie, die ist eh unbezahlbar für die Gastronomie. Deswegen kannst du die auch beim Discounter deines Vertrauens kaufen. Weil es kommt eh aufs Gleiche raus. Es ist die gleiche Butter drin. Wie im Gastro-Großhandel.
Kostet auch das Gleiche. Dann.
Kostet auch das Gleiche. Im Gastro-Großhandel ist sogar teurer als Aldi, Discounter deines Vertrauens.
Oh, kleine Zusatzfrage, die ich letztens mit irgendwem mal diskutiert habe. Kennst du die Definition und Abgrenzung zwischen Discounter und Supermarkt?
Jetzt nur so für mich selber. Ich weiß nicht, ob das irgendwie definiert ist, aber Discounter ist ursprünglich ja einer gewesen, der unter eigenem Label Produkte verkauft hat.
So, das habe ich auch ergoogeln können, aber dann gibt es ja heutzutage keinen Discounter mehr.
Nicht so wirklich, nee. Ich meine, gibt es welche, die haben noch Eigenmarken, aber dann gibt es eben auch die teuren, in Anführungsstrichen, Supermärkte, die auch günstige Eigenmarken haben.
Ich wollte gerade sagen, weil dann gibt es ja auch keine Supermärkte mehr, weil jeder.
Ja.
Also nennen wir die ganzen Kinder mal beim Namen. Bei Penny bekommst du genauso Markenprodukte, wie du bei Edeka auch die Edeka-Eigenmarke bekommst.
Ja. Genau.
Aber wo, also weil man differenziert ja schon noch so zwischen Penny, Lidl, Aldi und Edeka, Rewe, was weiß ich, Marktkauf.
Die Grenzen sind unheimlich verschwommen und Aldi zum Beispiel war früher dafür bekannt, dass die Waren alle quasi im Karton, der vorne aufgeschnitten wurde mit dem Teppichmesser, präsentiert bzw. nicht präsentiert wurden und heute stehen die genauso ordentlich sortiert wie im Edeka.
Also deswegen, und das ist ja auch immer die, man denkt immer, also ich mache es gerne einfach, um die Produktvarianz zu haben, aber Aldi ist jetzt auch echt nicht billiger als ein Edeka oder ein Rewe, ne? Wenn man gewisse Produkte, man kann natürlich günstig einkaufen, das kannst du aber im Rewe auch oder im Edeka.
Das stimmt. Die Grenzen sind sehr verwischt, ja.
bei Aldi ein bisschen in aller Regel noch teurer oder ich, weil ich dann immer noch so Non-Food-Scheiß aus der Mitte kaufe. die locken mich dann ja auch noch immer mit dem Non-Food-Kack da.
Ach, guck mal, noch 100 Kabelbinder.
Ja, genau, oder auch eine Dreierdose, kann man immer mal brauchen. Oder so ganz bescheuert. Ärgere ich mich bis heute drüber. So, kennst du diese 10 Kilo Eimer Persil?
Ja.
Er hat mich geritten. Also das war, ich meine, es war 1982, als ich dieses Ding gekauft habe, habe ich bis heute natürlich noch, weil es geht ja nicht leer, so ein 10 Kilo Eimer. Ja. Aber der ist seit, ich glaube 1983, ist der natürlich auch komplett hart. Und jedes Mal, wenn man
natürlich
jedes Mal,
mit dem Schraubenzieher
da muss man mit dem Löffel da so abschaben. So ein Scheiß hast du dann auf einmal im Einkaufswagen, nämlich. So, ich schwoff ab. Also, wir halten fest, Sonnenblumenöl und Fleisch ist vollkommen egal, welche Qualität.
Sagen wir mal Sonnenblumenöl und Butter.
Gut.
Das waren die Antworten vom Eifelkoch. Und wie immer, er wusste es doch.
Wusstest du? Unnützes Wissen.
Ja.
Dass die größte... Nein, du schielst schon wieder auf den Knopf, der jetzt die Musik abschießt.
Nein.
Die größte Postleitzahlregion der Welt ist die 0872 in Australien.
Also Region, die gleiche Postleitzahl hat.
Genau, ja. Die deckt ca. 15% des gesamten Staatsgebiets ab und Australien ist so groß wie die USA. Mhm. Mitten in Australien, also quasi Wüste, hat Bezirke in 3 Staaten und ist dabei der Postcode für nur 14.000 Menschen.
Okay.
Wie die dann die Verteilung machen, ist ganz und gar deren Problem.
Das frage ich mich ja in solchen Wüsten oder was wie da, weil ja dann doch immer mal Bewohner sind oder auch so in der Mitte der USA, da gibt es ja so Gebiete, da ist also 20 Kilometer lang nichts, aber die kriegen ja trotzdem Post.
Mhm. Und vielleicht die haben nicht aber, täglich, aber.
Ja, aber die haben ja auch Strom und so. Und das, ja. Also diese ganze Logistik, also ich bin ja es gibt ja so einen gewissen Punkt bei Astronomie, wo man das nicht mehr versteht, die Anzahl der Sterne und die Entfernung und sowas. Mhm. Und mir geht das in der Logistik genauso. Ab irgendeinem Punkt verstehe ich gesellschaftliche Logistik, ob das jetzt eine Paketverteilung ist oder auch nur, dass das irgendwie gemacht wird, dass in jedem Supermarkt und Discounter eine Marke vertreten sein kann. Ich verstehe es nicht.
Ja, es ist schon beeindruckend.
Ich kann mir das vorstellen, wie das in einer Stadt funktioniert, aber wie das über Landesgrenzen hinaus, keine Ahnung. Das ist, finde ich, so unfassbar faszinierend.
Ich bin mal zum Thema sehr dünn besiedelt in Australien von Küste zu Küste gefahren. Und ein Abschnitt davon war von Adelaide nach Perth. Das sind quasi 2700 Kilometer durchs Nichts, durch die Wüste. Und es gibt untenrum eine Straße und obenrum um den Kontinent eine Straße und keine Querverbindung. Also du musst, um von Adelaide nach Perth zu kommen, diese eine Straße nehmen. Mhm. Du triffst 3-mal am Tag ein Fahrzeug. Alle 300 bis 400 Kilometern hast du eine Tankstelle, wo du auch Wasser kaufen kannst, Waren kaufen kannst, tanken kannst natürlich und auch
du
übernachten.
Du musst tanken.
Du musst tanken, richtig. Und du musst Wasser kaufen.
Die könnten mit Fug und Recht von sich behaupten, jeder, der hier vorbeikommt, muss tanken.
Ja, absolut. Absolut. Dann habe ich mir die ganze Zeit gedacht, wie kriegen die den Sprit dahin? Wenn, okay, es kommen nicht viele Fahrzeuge vorbei, die da tanken. Wie kommt die Post dahin? Wenn die 3 Kästen Bier brauchen, weil Leute da auch übernachten und irgendwie was trinken und essen wollen und so, wie kommen die Waren dahin? Und die waren jetzt nicht, also da hat jetzt nicht eine Flasche Bier 16 Dollar gekostet, sondern relativ normale Straßenpreise. Das Einzige, was man gesehen hat auf der Straße, waren hin und wieder in der Nähe dieser Tankstellen, dieser Service Stations, waren Landebahnen aufgezeichnet auf der Straße. Also da wird viel eingeflogen.
Ja, aber dann müsste das doch teurer sein.
Ja, das wundert mich auch.
Und weil du sagst, da fahren 3 Autos am Tag, wie lukrativ ist dann so eine Tankstelle?
Tja. Der Spritpreis ist da schon höher. Aber jetzt auch nicht unglaublich viel höher.
Und die könnten ja jetzt auch sagen, ich schlag da jetzt mal so $2 drauf, weil weiterfahren kann der ja eh nicht.
Mhm. Ja, theoretisch haben die dich voll in der Hand.
Die können ja wirklich machen, was sie wollen. Mhm. Nee, heute ist teurer. Es ist jetzt gerade teurer geworden.
Nein. Schade,
wärst du von einer halben Stunde gekommen, war total billig.
Und du hörst auch immer wieder die Warnung, nicht schneller als die empfohlene, also als Speedlimit zu fahren. Warum? Mitten in der Wüste ist doch scheißegal. Nee, Geschwindigkeitskontrollen.
Ja, klar.
Aus dem Flugzeug.
Aus dem Flugzeug?
Da kennen die gar nichts.
Aus dem Flugzeug. Ja, ich glaube, da wird Geld für Sachen ausgegeben, das können wir uns nicht vorstellen. Ja, ich habe auch eine blöde Nachricht für Vegetarier mitgebracht. Nach heutiger Kenntnis sind nämlich Pilze näher an Tieren genetisch als an Pflanzen.
Ups.
Zu ihnen gehören vor allem Vielzeller sowie Ständerpilze, aber auch Einzeller wie die Backhefe, selbst die Backhefe, sowie koenozytische Formen mit vielen Zellkernen, aber ohne zellige Untergliederung. Also das heißt so, der klassische Champignon zum Beispiel ist mehr Tier als Pflanze.
Oh.
Und jetzt verhungern und jetzt? Uns die ganzen Veganer.
Ja. Aber konntest du aus den Pilzen noch so leckere Fonds und Soßen machen, weil da so viel Umami drin ist?
Tja. Wo machen die da jetzt die Abgrenzung, würde ich gerne mal wissen. Wie viel Prozent Tier darf ein Pilz sein, um noch vegan zu sein?
Ganz doof.
Ja, ne?
Mhm. Ja, davon werden wir sicher noch was hören.
Ich glaube nicht, weil das im Prinzip ja schon immer so ist.
Ja, aber das ist zu den Veganern noch nicht ganz durchgedrungen.
Ja, aber wenn es so heißt, neue Erkenntnis, was heißt denn neue oder nach aktuellem Erkenntnisstand? Es wird ja nicht erst seit vorgestern an Pilzen rumgeforscht.
Ja, vielleicht muss ich da auch nochmal die hauseigene Biologin fragen, was da der neueste Stand ist oder seit wann das der neueste Stand ist.
Gute Idee. Komm, wir reiten jetzt hier durch die Rubriken durch.
Jo. Der Tipp der Woche.
Ich habe einen super Tipp mitgebracht für alle Leute die ein Müllproblem haben. Ich hatte zum Beispiel immer in meiner alten Wohnung ein Restmüllproblem, weil im Haus sehr viel Müll verbrauchende Menschen auch waren, zudem eine Imbissgastronomie.
Mhm.
Und da musste man oft mit seinem Müll haushalten. Bis ich jetzt hier neuerdings den Müll mehr oder weniger trennen muss, weil das gar nicht anders geht, weil die Restmülltonne so klein ist.
Mhm.
Und es gibt eine ganz einfache Lösung. Gelb- und Papiermüll abtrennen.
Ja.
Und auf einmal produziert man quasi keinen Restmüll mehr. Das habe ich mir gedacht, dass du das da außer Eibel kennst, weil das ist, also ich habe mich auch, also weil hier auch nur alle 2 Wochen der Restmüll abgeholt wird. Und ich dachte, wie soll das denn gehen in dieser kleinen Tonne mit den Leuten? Wenn man Gelb und Papier abtrennt, geht das unfassbar easy.
Ja.
Das ist sogar manchmal so, dass ich habe die Mülleimer in der Küche, das sind ein größerer und ein kleinerer, die habe ich sogar irgendwann getauscht, also dass der größere der Gelbmüll ist, weil ich heutzutage sogar manchmal den Restmüll nach draußen schleppe, wenn die Tüte erst halb voll ist, weil es schon anfängt zu stinken da drin. Das ist ein super simpler Tipp für jeden, der in der Stadt wohnt und ein Restmüllproblem hat.
Ja. Ich habe fürs Restaurant nur die kleinste machbare Restmülltonne.
Ich glaube, ich weiß nicht, was das kleinste ist, aber das hier ist auch, also ich habe noch nie vorher so eine kleine Mülltonne gesehen.
Ja, und dadurch, dass ich natürlich Gemüse und so ein Zeug irgendwie kissenweise beim Bauern hole, habe ich auch wenig Verpackungsmüll. Das heißt, die gelbe Tonne, die ist nie voll. Eine braune Tonne für organischen Müll habe ich gar nicht mehr, weil ich einen Kompost habe. Das heißt, ich produziere mit dem Restaurant extrem wenig Müll überhaupt.
Ja, das hat er schon mal gesagt. Aber jetzt ist klar, und dann fällt bei dir noch Gelb wirklich ja weg, weil das ist ja unfassbar, wenn man da jetzt mal so ein bisschen drauf achtet. Vorher habe ich einfach die Tonnen Müll einmal aufgemacht und habe da reingeschmissen. Aber wenn man jetzt mal drauf achtet, was alles verpackt ist und wie es verpackt ist und meine Fresse.
Also wir haben im Privathaushalt mehr Plastikmüll als im Restaurant.
Ja, glaube ich sofort, klar. Ja, also
Müll trennen.
Yep. Müll trennen. Das können ja nachher Abfallversorgungsbetriebe können das ja nachher wieder zusammenkippen, aber dann habe ich das Problem der vollen Mülltonnen einfach nicht. Punkt.
Genau. Ja, Tipp der Woche. Hin und wieder reden wir ja mal über Gewürze. Und ich bin inzwischen übergegangen dazu, meine Gewürze fürs Restaurant und natürlich dementsprechend auch privat bei einem Online-Handel zu bestellen. Und zwar, ich sage auch den Namen, Hanse und Pepper. Da gibt es sehr hochwertige Gewürze und zwar nicht nur die Exoten, sondern auch Pfeffer und Paprika. In hoher Qualität. Und ich habe ja schon öfter mal den türkischen Markt um die Ecke empfohlen, wenn man Gewürze braucht, was wesentlich besser ist als das, was man beim Supermarkt findet.
Wobei da ein ganz kleiner Tipp, was mir mal wirklich aufgefallen ist, es gibt doch in so größeren Markt, Edeka in diesen Center, wie heißen diese? Also nicht diese, es gibt doch diese Supermärkte, die noch so ein bisschen größer sind, die heißen dann irgendwie so wie Edeka Center.
Ja, okay.
Also die so größer und besser sortiert sind. Und da gibt es ja diese ganz normale Gewürzabteilung, aber die haben ja ganz oft auch noch die so internationale Abteilung. Und in der türkischen Ecke stehen immer diese türkischen Gewürze in den Gläsern.
Diese sechseckigen Gläser.
Genau, und da kriegst du auf einmal den Pfeffer kriegst du für einen Bruchteil wie vorne in der Gewürzabteilung in dem kleinen Tütchen.
Ja.
Also selbst im gleichen Geschäft kriegst du das.
Wahnsinn. Und in den türkischen Märkten oder arabischen Märkten, da haben die auch einen höheren Durchsatz. Das heißt, die Gewürze, die im Regal stehen, werden viel öfter verkauft, sodass da nichts lange im Regal steht.
So, und jetzt bei deinem Online-Versandhandel, was toppt das denn jetzt noch?
Das ist nochmal eine ganz andere Qualität. Also das ist Pfeffer, der wirklich aromatisch riecht. Das ist ein ungarisches Paprika kann man kaufen, ein Rosenpaprika, ein scharfes Paprika, die sind alle sehr unterschiedlich mit anderen Aromatiken und so, das ist fast eine Wissenschaft für sich, aber die haben eben nicht nur die Exoten, sondern auch das einfache Zeug.
Ich war da, als du mir da mal privat von erzähltest, von diesem Versandhandel, war ich da mal auf der Seite. Ich wäre aber zum Beispiel von der Pfefferabteilung vollkommen erschlagen, weil wie soll ich denn aus diesen 20 Pfeffern, die alle nur unterschiedliche Namen haben, aber ist ja immer das gleiche Bild, nämlich schwarze Pfefferkörner, die da abgebildet sind. Also hast du alle 20 mal bestellt und hast dich durchprobiert oder wie?
Nee, ich kaufe einfach den schwarzen Pfeffer.
Ja, aber da gibt es ganz viele.
Ja, die haben aber alle noch unterschiedliche Namen. Da kenne ich mich auch nicht so aus.
Okay.
Der einfache schwarze Pfeffer tudelt.
Verstehe. Ja, ich guck nochmal. Aber gibt es denn auch Haushaltsmengen oder nur so?
Ja, die haben auch Haushaltsmengen. Und liefern sehr schnell, muss man auch sagen.
Sehr gut.
Überhaupt Lieferungen, ne? Das ist so ein Thema, das lässt mich im Moment auch nicht mehr los. Ne? Mal abgesehen davon, dass die Briefpost nicht mehr täglich kommt wegen Personalmangel und so. Aber wie schafft es zum Beispiel dieser Gewürzehändler, der in Hamburg sitzt, innerhalb von 2 Tagen zu liefern. Wie schafft es der Musikalienhändler meines Vertrauens, der in Köln sitzt, innerhalb von 12 Stunden zu liefern? Und andere brauchen eine Woche oder 2.
Ja, das frage ich mich auch manchmal. Es gibt diese Schwankungen, ne? Also ich habe auch einen Online-Versandhandel, wo ich zum Beispiel immer Pizzamehl bestelle. Mhm. Da wartest du mindestens 4-5 Werktage drauf. Hm. Und also das ist kein Ein-Mann-Laden, ne? Also das ist schon ein größerer Online-Versand für italienische Produkte. Ich keine Ahnung, wo da die Unterschiede liegen.
Ist das ein Unterschied in der Service-Mentalität?
Ich weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Unterschied der Lageristik ist, weil es gibt Lager, also Logistikzentren, wo du dich einmieten kannst. Mhm. Also das ist ein Logistikzentrum, was schon am Laufen ist, was aber jetzt nicht produktspezifisch ist, sondern du sagst, ich brauche jetzt so und so viel so viel Platz in Hochregallagern, ich habe die und die Produktmengen und die wickeln für dich den Versand ab.
Ja.
Das heißt, du lässt auch deine produzierten Produkte dahin liefern, mhm, und die machen für dich den ganzen Versand fertig. Ich kann mir vorstellen, dass solche eingespielten Systeme viel schneller funktionieren als ein Versandsystem, was privat in Anführungsstrichen aufgebaut ist.
Ja.
Kann ja nur so sein.
Ja, muss wohl. Obwohl so eine Ein-Mann-Firma müsste ja auch relativ schnell agieren können. Wenn da nur 10 Bestellungen am Tag ankommen, dann kann man die doch am Nachmittag einpacken und zur Post bringen, oder nicht?
Ja, aber dann ist das wirklich die Service-Mentalität.
Hm. Also, da gibt es so riesige Unterschiede. Hm. Und manches ist fast erschreckend schnell.
Also Amazon ist ja wirklich manchmal same day, ne? Mhm. Also wenn man da früh genug, also ich glaube vor 12 oder so bestellt, dann ist das ja definitiv abends da.
Ja, wow, das ist natürlich sehr gut. Aber wahrscheinlich auch, also in der Eifel funktioniert das glaube ich nicht.
Nee, und es kommt darauf an, was für Produkte. Und ich glaube, das ist auch völlig durchmischt, welche Produkte in welchen Hochregallagern sind, ob das dann funktioniert oder nicht.
Ja.
Wahnsinn. Aber die Zeit vergeht heute so.
Oh ja.
Sollen wir Musik auf nächste Woche schieben?
Einfach? Ja, können wir machen.
Ja. Weil das ist ja, sonst ist ja hier, da ist ja, sonst haben wir ja schon übermorgen.
Ja, eben.
Da ist ja schon die nächste Wahl in den USA, steht dann ja wahrscheinlich schon an. Wenn wir jetzt hier groß weitermachen. Weil ich habe nämlich noch, damit müssen wir nämlich hier diesen heutigen Tag dann irgendwie quasi schließen. Ich hab noch was mitgebracht. Mm. Ich habe noch eine Rezension mitgebracht. Weil ich war mit der, die war positiv und die Stimmung hat die schon gehoben, ne?
Ja,
ne? Mm. Am Anfang. Aber ich war nicht ganz zufrieden.
Der Podcast Verkocht und Abgedreht von Koch Recki Reck und Fernsehmann Daniel Theger ist nicht nur ein kulinarisches Erlebnis, sondern ein echtes Liebesabenteuer für die Ohren. Von der ersten Episode an wird klar, diese beiden sind ein Traumpaar. Charmant, witzig und mit einer unschlagbaren Chemie. Recki mit seiner Leidenschaft für die Kochkunst verführt die Zuhörer mit köstlichen Rezepten und lebhaften Geschichten aus seiner kulinarischen Welt.
Da hat sie recht.
Sein Enthusiasmus ist ansteckend und macht Lust auf. Mehr. Daniel bringt mit seinem schlagfertigen Humor und seiner warmen Art die perfekte Balance in das Geschehen.
Seit wann?
Gemeinsam zaubern sie eine Atmosphäre, die zum Schmunzeln und Nachdenken anregt. Die Themen reichen von kreativen Rezeptideen über interessanten Geschichten aus der TV-Welt bis hin zu persönlichen Anekdoten, die das
Publikum mitreißen. Da waren Grammatikfehler drin.
Die beiden Hosts lassen ihre Zuhörer nicht nur an ihrer Kochkunst teilhaben, sondern auch an ihrem Leben vor dem Fernseher und hinter der Kamera sowie ihrer Freundschaft. Man kann nicht anders, als sich in ihre Energie zu verlieben. Und ja, man könnte fast das Gefühl bekommen, ein gemeinsames Kind von ihnen haben zu wollen. Verkocht und abgedreht ist ein Fest für die Sinne,
wie soll das
ergehen? Das nicht nur das Kochen, das Fernsehen, sondern auch die zwischenmenschliche Verbindung feiert. Ein Podcast, der den Alltag erhält und garantiert für viele begeisterte Hörer sorgen wird.
Ja, Recki. Also mit einer Träne im Knopfloch ja schon fast jetzt. Muss man ja sagen, wow.
Was hast du als Prompt diesmal eingegeben? Schreibe eine realistische Bewertung
des genau. Podcasts. Schreibe eine realistische Rezension über diesen Podcast. Und ja, also wow, oder? Es wow. Ist, ich weiß gar nicht, jetzt ist mir warm ums Herz. Ich weiß auch nicht ganz, wie das gemeint ist, wenn wir demnächst eine Anfrage für ein Kind bekommen sollten. und wie ChatGPT da darauf kommt, dass es die Möglichkeit bestünde.
Das ja, ist interessant.
Da weiß ich jetzt auch nicht, jetzt nicht so ganz.
Und vielleicht hat ChatGPT die Sache mit den Blüten und den Bienen noch nicht ganz verstanden.
Ja, das kann natürlich sein, dass das der Grund ist. Aber man weiß es nicht. Und ansonsten einfach die Folge 184 von vorne hören und dann weiß man schon, worum es geht. Genau. In diesem Sinne freue ich mich auf die nächste Woche und überlasse dir die letzten Worte. Tschüss.
Mit Tränen in den Augen freue ich mich auf das gemeinsame Kind von mir, Daniel und unseren Hörschaffenden. Madet gut und schwenkt der Hut.